mein Gott. Die Radio 1 Götterdämmerung.
Wie leicht lässt sich Religion zum Werkzeug machen für Macht, für Kontrolle, für Angst. Wenn wir über Religion sprechen, so wie ja hier heute den ganzen lieben langen Tag lang, dann gehört dazu leider natürlich auch religiös begründeter Extremismus. Was passiert, wenn ein Gottesbild zur Legitimation von Hass und Gewalt wird? Woran glauben zum Beispiel Dschihadisten wirklich und wie gewinnen sie andere für ihre Ideologie? Genau darüber spreche ich jetzt mit Thomas Mücke. Er ist Geschäftsführer des Violence Prevention Network, das mit Jugendlichen arbeitet, Eltern berät und sich tagtäglich gegen religiöse Radikalisierung engagiert.
Hallo.
Ja, wenn wir über Dschihadisten sprechen, und das ist ja Ihr tägliches Geschäft, dann interessiert mich doch auch zunächst nochmal, welches Gottesbild dominiert da eigentlich? Also ist das eins, das in erster Linie über Strafe, über Rache oder vielleicht über Erlösung handelt? Also was würden Sie denken, wie dieses Gottesbild überhaupt aussieht?
Das Gottesbild ist ein Bild, wo man einfach gehorsam folgen soll, ohne zu fragen, ohne nochmal selber nachdenken zu dürfen, was richtig und was falsch ist, wo der eigene Verstand eigentlich abgegeben wird und wo die Orientierung ist, folge genau dem, was in der absoluten Wahrheit gesagt wird, und dann hast du auch zumindest im Jenseits wirst du dein Glück finden.
Genau, also dieses Bild von dem Jenseits, diese Versprechen, die da so herrschen, angeblich diese, wir haben ja dann immer sofort die Bilder von den Jungfrauen, die da angeblich im Paradies warten. Sind das wirklich die Versprechen, die da gemacht werden im Hinblick auf das Leben nach dem Tod?
Na, die jungen Menschen haben ja hier im Diesseits in ihren Lebensentwicklungen sehr oft Brüche gehabt und finden sich in ihren Bedürfnissen nicht wieder. Und das ist ja auch da, wo die extremistische Szene ansetzt, nämlich scheinbar diese emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen und die mit Heilsversprechungen kommen, dass das im Jenseits dann passieren wird.
Und wie rechtfertigen diese Gruppen Gewalt im Namen der Religion? Also was sind denn da so die zentralen Narrative?
Das ist ganz interessant, weil es wird etwas aufgesetzt, was die Religion eigentlich gar nicht sagt, und das ist der Gotteskrieg. Mhm. Das heißt, es wird behauptet, dass es nur Gläubige geben darf und alles andere keine Existenzberechtigung hat, und dass man im Rahmen hier des Glaubens alle sogenannten Ungläubigen in irgendeiner Art und Weise unterdrücken muss und vernichten muss. Wobei, was ungläubig ist und was gläubig ist, bestimmen Sie mit dem absoluten Wahrheitsanspruch einer sogenannten wahren Religion.
Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass es doch auch häufig Brüche sind, die Jugendliche anfälliger machen. Wenn man das vielleicht auch nochmal so versucht zu fassen, was junge Menschen in Richtung Radikalisierung treibt. Also ist das Identitätssuche, ist das Protest, ist es wirklich vielleicht so eine Sehnsucht nach Religion? Wie nehmen Sie das wahr?
Es ist eine Vielzahl. Das ist natürlich auch die Frage nach Sinn und Sinnlichkeit, wo auch eine Religion eine Rolle spielen kann. Es sind einfach offene Fragen, die junge Menschen haben. Und es ist allerdings, kann man feststellen, es sind sehr oft Menschen, die in ihrem Lebensumfeld wenig gesehen worden sind, wenig Anerkennung bekommen haben, wenig Gemeinschaft erlebt haben. Und daran setzt die Religion an, also die Extremisten an. Sie kommen nicht gleich mit der Religion, sondern sie bieten erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser Akzeptanz an und versuchen dann, diesen exklusiven Wahrheitsanspruch aufzusetzen. Und sie versuchen dabei auch, die jungen Menschen sofort von dieser Gesellschaft zu entfremden, indem sie sagen, Demokratie und Islam gehören nicht zusammen, indem sie sagen, du hast einen Missionierungsauftrag, wenn deine Eltern dem nicht folgen, dann gehören sie zu den Ungläubigen, du darfst dich mit deinem alten Freundeskreises nicht mehr treffen. So, und dann entsteht eine Glocke, und in dieser Glocke hören sie nur noch das eine Narrativ, sei gehorsam. Was der Sinn der Regeln ist, wird gar nicht diskutiert, weil dann würde man sich auf die Höhe eines von Gott stellen, der eigentlich den man nicht hinterfragen darf. Und so entsteht die Situation, dass sie einfach nicht mehr nachdenken, einfach nur noch folgen.
Und gibt es eigentlich typische Warnzeichen im Alltag, an denen man vielleicht erkennen kann, da droht ein junger Mensch in religiösen Extremismus abzugleiten?
Früher waren die Warnzeichen eindeutig gewesen. Eltern haben sofort erkannt, mit meinem Kind stimmt etwas nicht, weil es einen Bruch im Leben gab, weil sie die Freundeskreise gewechselt haben, das Äußere gewechselt haben, weil erkennbar war, wie strikt sie sich an Geboten gehalten haben. Das passiert aber nicht mehr, sondern weitgehend passiert dies heute in der digitalen Welt.
Ja, klar.
Und die Eltern kriegen das gar nicht mit mehr. Und das ist die große Gefahr, dass manche Sachen jetzt unter dem Radar laufen. Es ist nicht mehr so leicht zu erkennen wie früher.
Also die Szene wird eindeutig digitaler, sie wird sehr wahrscheinlich ja auch internationaler. Und wir sprechen in dieser Stunde auch über die Schattenseiten der Religiosität. Gerade ist Thomas Mücke unser Gast, Geschäftsführer des Violence Prevention Network, das mit Jugendlichen arbeitet, Eltern berät und sich tagtäglich gegen religiöse Radikalisierung engagiert. Herr Mücke, wie sieht denn Ihre Arbeit eigentlich konkret aus? Also gehen Sie auch an Schulen, arbeiten Sie präventiv oder werden Sie eingeschaltet, wenn es einen Verdacht gibt? Also wie intervenieren Sie? Wie machen Sie das?
Natürlich geben wir an Schulen und wir machen auch präventive Angebote, um jungen Menschen auch zu zeigen, wie sie instrumentalisiert und manipuliert werden. Aber natürlich geben wir auch jeden Hinweis nach und wir gehen direkt auf die jungen Menschen zu und versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, eine Arbeitsbeziehung aufzubauen. Und das gelingt uns auch in den meisten Fällen, auch wenn am Anfang sehr viel Misstrauen da ist. Und wir haben ja eine hohe Zahl auch in der Arbeit mit sogenannten gefahrenrelevanten Fällen, mit Syrien-Rückkehrerinnen, mit denen wir halt arbeiten. Und wir merken, wir versuchen immer wieder auch die Menschen zum eigenen Denken anzuregen, die ja manchmal auch nicht mehr wissen, dessen, was sie zum Beispiel in den Kampfgebieten erlebt haben, hat das wirklich was mit dem Islam zu tun? Und dann warten wir, welche Fragen kommen. Ob Demokratie und Islam sich gegenseitig ausschließen. Und dann sind wir offen für diese Diskussionen und merken, dass sie sich langsam von menschenrechtsverachtenden Ideologien distanzieren können.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wie Sie das anbahnen. Also ich kann mir doch vorstellen, dass Sie schon allein, wenn Sie sich zu erkennen geben, mit welcher Mission Sie da jetzt auftreten, auf extreme Widerstände treffen und mitunter ja sogar auf gefährliche Widerstände, weil es ja sicher vielen Leuten eben genau nicht passt, was Sie da tun, oder?
Naja, die Menschen, wir sind ja anders als eine extremistische Szene dahingehend, dass wir Menschen versuchen zu manipulieren oder für einen bestimmten Auftrag sie instrumentalisieren, sondern wir machen uns ja Sorgen auch um den Wohl des Kindes und des Jugendlichen und zeigen ja Interesse für die Person. Auch die Probleme, die dazu hingeführt haben, dass sie sich diesen extremistischen Gruppierungen angeschlossen haben. Und das merken sie auch, dass es um sie geht. Und dann schauen wir wieder nach, eine Brücke zu der Gesellschaft zu schaffen. Es ist nicht leicht, Menschen, die in extremistischen Szenen waren, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das schaffen sie nicht alleine. Wir begleiten sie auch manchmal mehrere Jahre. Aber, und das zeigt die Arbeit, dieses Angebot nehmen Sie gerne an und Sie merken im Nachhinein, dass die Zeit im Extremismus für Sie auch eine verlorene Zeit gewesen war und dass es nicht wirklich um Ihre Interessen, Ihre Bedürfnisse ging.
Herr Mücke, wir sprechen ja heute hier bei Radio 1 den ganzen Tag über Gott und Götter. Muss man eigentlich den Glauben dieser jungen Leute erstmal entkräften oder geht es vielmehr darum, ihn einfach anders zu deuten?
Ja, ich glaube gar nicht mal, dass die einen überzeugten Glauben hatten. Sie sind einfach nur gefolgt. Und für Pädagoginnen und Pädagoginnen ist es immer sehr wichtig, dass sie religionsoffen umgehen. Das heißt, es ist ja ein Menschenrecht, das zu glauben, woran man glauben möchte, aber frei glauben zu können, Fragen stellen zu dürfen und Diskurse gehen zu können. Das ermöglichen wir ihnen. Aber nicht in der Form irgendeines Gegennarrativens, so siehst du das falsch und ich habe den richtigen Wahrheitsanspruch, sondern jeder Mensch muss selbst für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte und an was er glauben möchte. Das ist eine wichtige grundsätzliche Haltung, weil Religionsfreiheit und Menschenrecht und Demokratie, das gehört zusammen.
Sagen Sie, machen Sie eigentlich besonders gute Erfahrungen vielleicht auch mit Aussteigern, mit Leuten, die selbst mal in ähnliche radikale Kreise geraten sind und den Weg herausgefunden haben? Ich könnte mir vorstellen, dass solche Testimonials besonders erfolgreiche Arbeit leisten könnten, oder?
Wir setzen sie einem sogenannten Story-Talking. Das heißt, sie erzählen von ihrer Lebensgeschichte und welche Erfahrungen sie gemacht haben und rufen auch immer wieder auf, Leute, macht euch bitte den eigenen Kopf und glaub nicht alles, was andere Leute erzählen. Und das ist, kann sehr wirkungsvoll sein, weil diese Menschen kommen, die Aussteiger kommen auch aus schwierigen Lebensumständen und können sagen, halt so, wie sie versucht haben, den Frieden mit der Gesellschaft und mit sich zu finden und dass man die Antworten dazu nicht im extremistischen Milieu findet.
Vielleicht nochmal als Abschlussfrage, Herr Mücke, was ist es denn, was aus Ihrer Erfahrung wirklich funktioniert? Was sind sozusagen die Zutaten, um junge Menschen zurückzuholen, um denen auch ja, vielleicht wirklich so eine Art Speck auf die Seele zu packen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir wirklich schnell Zugang zu den jungen Menschen finden. Und dass junge Menschen wirklich noch sehr offen sind für Veränderungsprozesse und dass jede extremistische Szene nicht stark werden kann, wenn sie keine Möglichkeiten hat mehr, bei Jugendlichen zu rekrutieren. Und deswegen müssen wir uns sehr darauf konzentrieren, jeden Hinweis ernsthaft nachzugehen, aber auch ernsthafte Angebote zu machen für den jungen Menschen.
Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Vielen Dank für das Gespräch und auch für Ihre wertvolle Arbeit. Schönen Tag Ihnen.
Dankeschön. Wiederhören.